Ja, hallo. Schön, dass du auch heute wieder zu einem neuen Interview dabei bist. Heute habe ich die Dr. Sonja Reitz aus Hamburg zu Gast. Es war eine Empfehlung von einer Kongressteilnehmerin. Und die Sonja hat so viel zu erzählen. Sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin, für psychotherapeutische Medizin, Homöopathie macht sie, Naturheilkunde, aber auch eine bestimmte Form von der Kinesiologie, da werden wir nochmal drauf eingehen, Narbenentstörungen. Ursachenforschung, würde ich mal sagen, ist ein ganz großes Teil. Da fängt sie einfach an, wo andere Ärzte aufhören oder noch niemals begonnen haben. Und wir schauen mal, vielleicht machen wir wirklich auch mehrere Interviews, weil es einfach so viele Themen gibt. Genau, neurobiologischen Stressabbau habe ich noch vergessen. Dazu gibt es auf alle Fälle ein extra Video auch, ein Interview. Und ja, es ist sehr, sehr vielseitig. Wir gucken mal, dass wir so viel wie möglich abdecken, ohne euch und uns zu überfordern und das nicht zu so durcheinander zu machen. Sonja, schön, dass du da bist. Ich hoffe, ich
Ja,
habe nichts
danke auch für die
vergessen.
Einladung. Ich freue mich, dass du sozusagen so viel Engagement aufbringst, ganz viel wichtiges Wissen unter die Menschen zu bringen. Und da nehme ich gerne teil und helfe gerne mit, so wie ich kann.
Ja, danke schön. Wenn wir jetzt so zum Thema Ursachenforschung mal gehen, ganz, ganz viele Menschen, die ja irgendwelche Autoimmunerkrankungen haben oder Stoffwechselerkrankungen oder Herz-Kreislauf, was auch immer, Krebs, es wird ja ganz oft irgendwelche Medikamente verschrieben, behandelt, aber keiner forscht eigentlich wirklich nach der Ursache. Selbst wenn man es selber anregt, ja, dass man wissen möchte, wo es eigentlich herkommt, wird es immer abgetan. Oder Ernährung ist natürlich auch nicht wichtig. Und also man kriegt irgendwie Medikament XY, damit müssen sie jetzt leben, fertig. Du bist der Meinung, das stimmt so nicht und hast dich auf die Suche gemacht, nach den Ursachen zu forschen. Kannst du da ein bisschen näher was eingehen? Was sind da deine Methoden? Ist das so unterschiedlich oder hast du da so ein bestimmtes Schema? Oder kann man auch so. Ich habe immer so viele Fragen auf einmal. Ich hoffe, wir verzetteln uns nicht. Aber kann man so, wie soll ich das sagen, hast du da so bestimmte Vorgänge oder testest du das bei jedem individuell erstmal aus, so um der Sache näher zu kommen? Wie gehst du da vor?
Meine liebe Antje, galopp, 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 ja. Da hast du gleich 25 Sachen in eine Frage gepackt. Das würdest du mich jetzt die nächste Stunde reden lassen. Und ich würde sozusagen von A bis Z alles erzählen. Also ich fange mal vorne an. Das nehme ich mir jetzt mal einfach raus, zu sagen, ich komme aus der Naturwissenschaft. Ich selber habe eine streng naturwissenschaftliche Ausbildung durchlaufen, sowohl in der Schule mit Mathematik und Physik als auch natürlich dann im Studium. Und was halt auffallend war, ist, dass in der Naturwissenschaft lernt man, dass alles, was dort ist, ob es in der Physik ist oder in der Biologie, eine Ursache hat, dass nichts vom Himmel fällt, dass alles irgendwie entsteht durch andere Dinge, die das bedingen. Und dieses Wissen, das ist naturwissenschaftliches Basiswissen, das ist in der Medizin, das habe ich gleich in den ersten Semestern gesehen, irgendwie vergessen gegangen. Es wird überhaupt nicht mehr unterrichtet. Ja, da wird über Bluthochdruck unterrichtet. Welche Medikamente gebe ich bei Bluthochdruck? A, B, C, D, E, F, G. Aber es wird überhaupt nicht gefragt, wie ist er entstanden und vor allem, was kann ich tun, damit er gar nicht mehr wiederkommt, auch wenn er sich mal gebildet hat, sodass es nicht mehr nötig ist für das System, ihn zu entwickeln. Diese Frage wird viel zu selten gestellt. In den letzten Jahren gibt es zwar auch in der Schulmedizin ein paar, ich sag mal, ein paar Ansätze über das Übergewicht, auf den Blutdruck einzuwirken, aber immer noch stehen die Medikamente an allererster Stelle der Überlegung. Und das halte ich für eine richtige Fehlentwicklung im Medizinsystem, wie du es schon gesagt hast. Einfach Medikamente geben für irgendein Problem, ob man jetzt einen Rheuma hat, ob man einen Krebs hat, ob man eine Bluthochdruckstörung hat oder von mir aus eine Unterfunktion. Einfach nur Medikamente geben löst das Problem nicht. Man muss immer hergehen, gerade bei den chronischen Krankheiten, und muss die Frage nach der Ursache stellen. Wenn man dann eine oder mehrere Ursachen gefunden hat, dann muss man diese Ursachen behandeln oder beseitigen, ja? Und dann habe ich eine gute Chance, dass auch bei langjährigen Krankheiten, auch bei Sachen, die 10, 20 Jahre dort schon sind, dass sie wieder ausheilen, weil die Ursache ist weg. Ja, das gilt natürlich nicht für alle Krankheiten. Bei Insulindiabetes zum Beispiel, da ist es so, dass die Bauchspeicheldrüse die Funktion eingestellt hat, was das Insulin angeht. Wenn ich dann die Ursachen finde, kann ich vielleicht verhindern, dass das System früh alarmt, sodass es also weniger Nebenwirkungen entwickelt und der Mensch länger lebt und besser lebt, auch mit Insulin. Aber man kann nicht jeder Situation sagen, wenn die Ursache weg ist, ist auch das Symptom weg. Aber in sehr, sehr, sehr vielen Fällen ist das der Fall. Selbst bei Arthrose habe ich gesehen, dass durch zum Beispiel Ernährungsumstellung oder durch eine Narbenentstörung, eine Stöffeltherapie oder durch eine Zahnextraktion Beschwerden, die klar auf dem Röntgenbild zu sehen sind, plötzlich weg sind. Und zwar dauerhaft weg und nicht nur für 3 Minuten weg. Ja, da brauche ich dann keine Schmerzmittel mehr. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, nach diesen Ursachen zu suchen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Und eigentlich, muss man sagen, ist die Medizin von heute, wenn sie nicht nach den Ursachen sucht, nicht mehr wirklich naturwissenschaftlich zu nennen. Ja, dann ist das nur noch eine Frage, was hilft am besten an Medikamenten? Aber die Frage, was ist die Krankheit und wie kriege ich sie weg, die wird nicht mehr gestellt und das ist nicht wirklich im Sinne des Patienten. So, dann hattest du noch eine weitere Frage gestellt. Ich weiß aber nicht, ist das soweit verstanden oder?
Ja.
Ja, dann, du hattest die Frage noch gestellt, wie kann man Ursachen finden? Also wie kann man Krankheitsursachen finden? Und als allererstes würde ich mal sagen, der Cholesterinspiegel ist keine Krankheitsursache. Also der wird ja oft von der Schulmedizin gefeiert. Jetzt haben wir die Ursache von der Verkalkung gefunden. Da ist man, glaube ich, drüber raus. Also das ist ein Anmärchen. Der Cholesterinspiegel ist nicht die Ursache der Erkrankung. Erst wenn da andere Faktoren dazukommen, wie Entzündung in den Gefäßen und weitere Faktoren, ist ein Cholesterinspiegel dann auch mal gefährlicher. In der Regel ist er das nicht. Was wirklich wahre Krankheitsursachen sind, das ist meiner Meinung nach zum einen die Schwermetalle, die wirklich Menschen schwerst krank machen können, Krebs erzeugen können, chronische Autoimmunerkrankungen machen können, chronische Depression und Erschöpfungssyndrome machen können. Ja. Es gibt sehr viele Studien.
Sorry. Ich konnte nicht mehr sitzen gerade und hatte mich mal hingestellt, sorry.
Schwermetalle. Bewegungsmangel ist im Übrigen auch eine Krankheitsursache. Bewegungsmangel. Also Bewegen ist ein Naturbedürfnis des Menschen. Und wir gesunden, wenn wir uns bewegen. Und wenn wir Bewegungsmangel haben, dann rosten wir schneller ein. Auch das ist eine Krankheitsursache. Aber ich wollte noch mal zu den Schwermetallen kommen. Die Schwermetalle sind eine wichtige Krankheitsursache, die viele auch psychiatrische Krankheitsbilder machen können, was viele nicht wissen. Also auch Zwangsstörungen sind zum Beispiel häufig Folge von Schwermetallen oder Depressionen, Erschöpfungssyndrome, chronische Schmerzen, Fibromyalgie. Ganz oft sind Schwermetalle die Ursache und Ströme im Mund, die die Schwermetalle im Mund noch weiter lösen. Also Amalgam ist hier eine Universität Calgary zum Beispiel, eine schöne Elektronenmikroskop.
Bist du wieder weg? So, weiter geht's. Wir hatten gerade kurz Internetprobleme. Du warst bei den Schwermetallen und Fibromyalgie stehen geblieben.
Ja, bei Fibromyalgie, das heißt chronische Schmerzen durch Schwermetalle, weil Schwermetalle eben die Nerven im Körper, die ja auch die Schmerzen erzeugen, schädigen kann. Und das hat die Universität Calgary nachgewiesen, elektronenmikroskopisch, in einem sehr schönen Video, den kann man sehen bei dem gemeinnützigen Verein, natürlich gesund werden für alle.org. Das ist also eine Webseite, da sind Krankheitsursachen gehighlightet, da kann man auch Mitglied werden, da kann man auch unterstützen, dass sich im Gesundheitswesen die Dinge Richtung Ursachenanalyse entwickeln. Diese Schwermetalle können auch richtige psychiatrische Krankheiten machen. Also sie können nicht nur Schmerzen erzeugen, sondern auch zum Beispiel Depressionen, richtige Erschöpfungssymptome, sodass man nach 2 Stunden am Tag schon wieder müde ist, sodass man sich hinlegen muss, sodass man also denkt, man kriegt nichts mehr im Leben auf die Reihe und dass man vor allem auch das Gefühl hat, man kann gar nicht mehr denken. Alle solche Symptome gehören zu den Schwermetallen und, was die allerwenigsten wissen, oftmals auch sowas wie Zwangsstörung, dass man immer wieder überprüfen muss, habe ich den Herd auch abgestellt? Ja, habe ich auch daran gedacht? Habe ich das alles gemacht? Und dann 3 oder 4 Mal und man kann sich gar nicht richtig lösen davon. Also auch solche Sachen können mit Schwermetallen zusammenhängen. Da gibt es auch eindeutige Forschung, die das belegt. Und die Schulmedizin ignoriert das. Da wird noch nicht mal danach geguckt, bei Menschen, die diese Art von Erkrankung haben, ob vielleicht Schwermetalle eine Ursache darstellen. Das ist jetzt ein Beispiel für fehlende Ursachenforschung. Heute klagen alle Krankenkassen darüber, dass es immer mehr psychische Störungen gibt, immer mehr länger die Leute krank werden und so weiter. Aber eine gescheite Diagnostik für Schwermetalle wird nicht durchgeführt. Und die kann man natürlich machen durch Laboranalysen, die kann man machen durch Provokationstests, also chemische Provokation in den Körper geben und dann messen. Das können Ärzte, die sich darauf spezialisiert haben, Umweltmediziner, aber auch Allgemeinärzte, Naturheilärzte, wissen in der Regel, was sie da zu tun haben. Da kann man zum Beispiel Schwermetalle nachweisen. Eine weitere sehr, sehr wichtige, große Ursache sind Narbenstörungen. Narbenstörungen sind in der Schulmedizin völlig unbekannt. Wurden 1931 entdeckt von einem Chirurgen in Paris. Der hat ein örtliches Betäubungsmittel in eine Narbe gespritzt von einer Patientin und hat gesehen, dass damit eine Krankheit, die an anderer Stelle im Körper war, ich glaube, es waren Schulterschmerzen, plötzlich verschwunden sind. Diese gleiche Beobachtung hat später in Deutschland 1941 ein Internist gemacht, Herr Honecker. Also zweimal haben Schulmediziner gesehen, wenn ich ein örtliches Betäubungsmittel in eine Narbe spritze, dann verschwindet das Problem an einer anderen Stelle im Körper. Sodass die Idee des Störfeldes geboren war. Das heißt, es gibt irgendwas im Körper wie ein Herd. Es kann auch mal ein Zahnherd sein, eine chronische Eiterung am Zahn, eine chronische Nebenhöhlenentzündung, eine Narbe, die irgendwie den Körper komplett stört. Das heißt, die ganze Regulation, die uns gesund hält, irgendwo, ich sag mal, lahmlegt. Und in dem Zusammenhang habe ich bei der Narbenentstörung, da kommen wir ja auch nochmal drauf, ich glaube, du wolltest da auch nochmal ein Interview machen mit mir, zu dem Thema, da kommen wir da nochmal ausführlicher drauf zu sprechen. Nur diese Beobachtungen, die so viele auch Ärzte mittlerweile gemacht haben, es gibt noch die Gesellschaft für Neuraltherapie, das sind zigtausend Ärzte drin, Deutschland, in Ost-Westdeutschland, Ostdeutschland, ganz international. Überall wird es gesehen, die Schulmedizin greift diese Ursache Störfeld nicht auf. Ich verstehe das nicht. Wenn man naturwissenschaftlich denkt, müsste man doch sehen, hier ist eine Ursache, da ist die Wirkung aus der Therapie, die taucht immer und immer wieder auf, die Erfolge sind fantastisch und es wird nicht aufgegriffen und nicht an den Universitäten verankert.
Darf ich da einhaken kurz? Weil, ja, also zu dieser Narbenentstörung, also wenn jetzt so Patienten zu dir kommen, testest du das grundsätzlich aus oder fragst irgendwie, ob Narben haben und entstörst die erstmal grundsätzlich? Und so spielt die Größe der Narbe da eine Rolle? Oder weißt du, mir hat man als Kind mal so kleine Leberflecken weggeschnitten. Das sehe ich gar nicht mehr, diese Narben. Ich wüsste gar nicht mehr, wo die sind. Ist das denn noch relevant zum Beispiel? Ja. Vielleicht magst du da zu diesem Narbenthema doch noch ein bisschen was sagen, weil das ist ja, glaube ich, doch schon so ein ganz schön wichtiges Thema. Sollte jetzt jede Frau, die einen Kaiserschnitt hat, weil ich glaube, es sind ja recht viele in Deutschland mittlerweile, sollte die mal zu jemandem gehen, der Narbenentstörung macht? Oder erzähl doch noch mal ein kleines bisschen, auch wenn wir das vielleicht an anderer Stelle noch mal tiefer aufgreifen werden, aber irgendwie finde ich das jetzt doch spannend. So.
Ja, also deine Frage richtet sich ja erstmal darauf, sozusagen, wie kann ich eine gestörte Narbe erkennen? Okay? Mhm. Und eine gestörte Narbe kann ich durch verschiedene Dinge erkennen. Also man kann bei gestörten Narben, also einmal muss man sagen, im Prinzip kann jede Narbe stören, wenn sie an der falschen Stelle sitzt. Wenn du also eine ganz kleine, unauffällige Narbe an einem ganz wichtigen Kreuzungspunkt von Meridianen im Körper hast, ja, dann kann auch diese Narbe richtig stören, weil sie an der falschen Stelle sitzt. Das ist, wie wenn du einen Nagel in die Wand haust, ist das völlig unschädlich. Wenn du mit diesem Nagel aber in eine Elektroleitung haust.
Mhm. Jetzt schwieriger.
Dann geht es
Sorry, wir hatten wieder kleine Internetschwierigkeiten. Ja? Nagel in die Elektroleitung ist ein Problem, würde ich mal sagen. Ne? Ich höre dich nicht, Sonja.
Ja, das ist das Bankar oder Atom.
Ich habe dich nicht gehört.
Okay, nochmal. Sagst du mir, wenn die Aufzeichnung läuft?
Ja, läuft schon.
Ja, also ich wollte sagen, dass ein Nagel, wenn man einen kleinen Nagel an der falschen Stelle in die Wand nagelt, nämlich da, wo genau eine Elektroleitung ist, dann ist diese Leitung gestört und die Birne fliegt raus und die Sicherung fliegt raus, auch wenn es nur ein kleiner Nagel war. Und da kann auch eine kleine Narbe, auch wenn sie unauffällig ist, wenn die wirklich an der falschen Stelle sitzt, wo eine Kreuzung von einem Meridian ist, wo ein Meridian verläuft oder eine sonstige wichtige Schaltstelle im Organismus ist, kann ein Störfeld erzeugen, das den ganzen Körper beeinträchtigt. So als hätte man den Stecker rausgezogen. Das heißt, da kann Erschöpfung passieren, da können Schmerzen passieren, da können auch an einer ganz anderen Stelle. Und es gibt aber natürlich auch auffällige das sind wir oft gestörte Narben. Die Frage, ob ein Kaiserschnitt eine Narbenstörung macht, da habe ich schon den ein oder anderen Artikel verfasst. Ich bin der Meinung, das tut es. Also der Kaiserschnitt durchtrennt mehrere Meridiane im Körper, die aufsteigen, den Körper nach oben, die Energie holen. Und wenn diese Energie nicht mehr richtig aufsteigen kann, weil eine Quernarbe dort ist, dann kann das dazu führen, dass man depressiver ist, erschöpfter ist oder andere Symptome entstehen. Rückenschmerzen zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit oder Schilddrüsenstörung. Dazu habe ich ein Buch geschrieben, wen das interessiert. Das heißt Heilung in Sekunden durch Narbenentstörung. Das gibt es im NGW Verlag. Das kann man also über die Büchereien beziehen. Und dieses Buch zeigt auf, an welchen Stellen Störungen entstehen können und auch, wie man sie selber erkennt und welche Methoden da hilfreich sind. Aber dazu werden wir ein andermal ja auch nochmal ausführlicher sprechen. Okay, also das Thema Narbenentstörung ist ein sehr wichtiges Thema. Ich sehe zum Beispiel bei Schmerzpatienten, die chronische Schmerzen haben, dass ich mit einer Narbenentstörung zum Beispiel auch eine 30-jährige Migräne innerhalb von einer Dreiviertelstunde ausheilen konnte. Oder eine schwere Depression, die jemand zweimal, dreimal in der Klinik war, nach zweimal Narbenentstörung ist sie ausgeheilt. Dann, was habe ich noch für Beispiele? Jemand, der Schmerzen im Fußgelenk immer hat und dann nicht mehr nur noch humpelte, dachte, jetzt kann er nicht mehr richtig rennen oder Fahrrad fahren, mache ich Narbenentstörung von einem alten Bruch, einer alten Fraktur am Bein und die Probleme sind weg und dauerhaft weg. Also man kann davon sehr viel erzählen. Das heißt, bei chronischen Schmerzen würde ich sagen, 70-80% der Fälle, ich rede von 70-80% der Fälle, kann man mit Narbenentstörung Verbesserungen erzeugen. Auch hier fragt man sich, warum die Krankenkassen, warum die Kliniken, die Universitäten diese Methode nicht aufgreifen, wenn sie doch in so vielen Fällen hilfreich ist bei chronischen Schmerzen. Wir haben heute über 11 Millionen Schmerzpatienten in Deutschland. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, 70% geht es besser, brauchen weniger Tabletten. Dann haben wir natürlich auch weniger Nebenwirkungen von Tabletten. Ja, weniger Nierenschäden, weniger Kopfschmerzen, weniger Suchterscheinungen. Ich würde sagen, es lohnt sich, nach den Ursachen zu suchen und im Gesundheitssystem Veränderungen in Gang zu setzen, die die Ursachenorientierung in der Medizin fördern. Dazu gehört, und das ist sehr, sehr wichtig, dass der Arzt Zeit hat, Ursachen zu suchen. Das heißt, die ärztliche Zeit, das Gespräch mit dem Patienten, die Anamnese oder auch eine ausführliche Untersuchung, nicht nur einmal kurz über den Bauch huschen oder so, sondern eine ja, also Antje, wir hatten mal gerade wieder eine kleine technische Störung, also versuche es nochmal aufzugreifen. Ich glaube, wir waren da stehen geblieben, wo ich sagte, dass die Schulmedizin leider an der Stelle auch die Ursache der Narbenentstörung nicht anerkennt und nicht sucht und damit unglaublich viele Milliarden im System eigentlich verschenkt werden. Man könnte so viele Medikamente sparen. Wir haben 11 Millionen Schmerzpatienten in Deutschland, die sozusagen, wenn ich da 70% von bessern kann, habe ich natürlich auch viel weniger Medikamente, viel weniger Nebenwirkungen von Medikamenten, keine Spätfolgen, keine Nierenschäden. Ich spare sehr, sehr viel und die Menschen sind fitter, fühlen sich wohler, sind weniger depressiv und man muss einfach den Fokus richten auf Ursachen und Ursachenbehandlung. Und da muss es aufhören, dass die Schulmedizin an vielen Stellen sagt, diese Ursache gibt es nicht, es gibt keine Schwermetalle, es gibt keine Umweltgifte, es gibt keine Narbenentstörung. Auch beim Thema Psyche, das ist der nächste Faktor, auf den ich gern zu sprechen komme, schaut die Schulmedizin einfach systematisch weg. Ja, also beim Thema Psyche ist es so, dass wir hier über, ich sag mal, 40 Jahre ganz klipp und klar sehen konnten, Menschen werden krank durch Stress, Menschen werden krank durch Kummer, Menschen werden krank durch ungelöste Konflikte oder Überforderung. Und die Ärzte haben fast kein Handwerkszeug an der Hand, hier eine anständige Anamnese zu machen, lernen nicht, dass man eine Trauma-Anamnese machen muss bei jedem chronisch kranken Patienten, da gibt es eine Studie, die zeigt, dass wenn ich traumatisiert bin oder traumatisiert wurde, mehrfach traumatisiert wurde, dass dann das Risiko für Herzinfarkt, für Übergewicht, für Bauchbeschwerden, also Colitis ulcerosa, für Morbus Crohn, um den Faktor 5 nach oben geht. Also nicht nur für Depressionen, für Suchterkrankungen, für Borderline, Schizophrenie, sondern auch für die ganzen körperlichen Krankheiten, für Asthma, für Diabetes mellitus. Die ganzen Risiken gehen um den Faktor 5 hoch, ungefähr. Ich zitiere Herrn Felitti aus San Diego, ist eine Studie aus 1998, die das sehr, sehr klar nachweist. Und dazu gibt es ergänzend ganz, ganz viele Studien, die diese Zusammenhänge schulmedizinisch und medizinisch klar nachweisen. Und in der Schulmedizin wird es versäumt, das aufzugreifen und Trauma-Anamnese-Kliniken zu machen, Traumaprävention in den Fokus zu stellen und zu sagen, wir müssen diese Ursachen verhindern. Wir müssen so frühzeitig, wie es geht, eingreifen, damit viele Krankheiten sich gar nicht erst entwickeln. Zu dem Punkt gibt es was sehr Positives zu sagen, auch wenn die Schulmedizin eventuell hier weiter hinkend hinterherhinkt oder gar nicht hinkt, ja, können hier Menschen, Patienten sehr viel für sich selber präventiv tun. Das ist das Thema neurobiologischer Stressabbau, wo ich gerne nochmal in einem anderen Interview mit dir auch zu sprechen kommen möchte. Mhm. Aber in diesem Punkt nochmal, wir hatten ja den Fokus Ursachen und Schulmedizin und was kann ich tun, ist dieser Faktor ein weiterer Punkt, wo ich sage, hier muss sehr viel mehr getan werden, damit Krankheiten gar nicht erst entstehen oder chronische Krankheiten auch ausheilen können. Okay.
Ich kenne ein Steckenpferd,
Antje. Selbstverständlich spielt Ernährung ebenfalls eine riesige Rolle. Weil was viele nicht wissen, wenn man Dinge isst, die man nicht verträgt, das heißt, wenn man vielleicht eine Allergie hat, eine Unverträglichkeit, dann entsteht im Darm so eine kleine, ich sag mal, Darmentzündung. Die merkt man gar nicht. Das ist erstmal völlig unauffällig. Vielleicht hat man ein paar Blähungen, vielleicht kneift es mal hier oder da. Der eine oder andere hat aber auch Durchfälle und kann es richtig daran merken. Ja? Durchfälle sind oft ein sehr sicheres Zeichen für eine Allergie, Glutenüberempfindlichkeit, Fructoseintoleranz oder Laktoseintoleranz oder eine Nahrungsmittelallergie. Aber es gibt eben auch das ganz unspezifische Aufgeblähtsein oder Rumpeln und Grumpeln und so. Und wenn diese kleinen Darmentzündungen da sind, kann das dazu führen, dass wichtige Botenstoffe fürs Gehirn nicht aus dem Darm aufgenommen werden. Das heißt, das ist der Weg in die chronische Entzündung, das ist der Weg in die Depression und auch in die chronische Schwäche. Ja? Das heißt, hier gibt es auch sehr, sehr heftige und intensive Zusammenhänge zwischen dem Bauch und dem Gehirn. Man hat in der neueren Forschung auch noch festgestellt, dass unsere kleinen Mitbewohner im Darm, davon haben wir ja nun ein paar Milliarden, das menschliche Mikrobiom ebenfalls in seiner Zusammensetzung einen ganz erheblichen Einfluss auf die menschliche Psyche hat, weil diese kleinen Freunde und Freundinnen, um das mal gendergerecht auszudrücken, Botenstoffe bilden. Ja? Die bilden die Botenstoffe oder eben auch nicht. Und wenn sie die Botenstoffe nicht bilden, dann fehlen sie hinterher, weil wir auf diese kleinen Botenstoffe angewiesen sind. Das war jetzt die Kurzfassung von einem sehr komplexen Thema, zu dem andere Menschen sicherlich noch mehr zu sagen haben als ich. Ich will das nur hier zusammenfassen für den Bereich Ernährung sagen. Wir haben also nicht nur das Ding Unverträglichkeit im Bereich der Ernährung, wir haben im Bereich der Ernährung auch die Frage der Unterversorgung oder der Fehlversorgung. Das heißt, ich komme erstmal auf die Unterversorgung zu sprechen. Die Unterversorgung, jetzt gehen wir mal zu der Düngemittelindustrie, die wir alle so lieben, ja. Da gibt es einen Justus Liebig, der hat schon im 18. Jahrhundert geforscht und hat gesagt, das Wachstum der Pflanze richtet sich nach dem Stoff, der am wenigsten im Boden vorhanden ist. Er hat also ganz naturwissenschaftlich geforscht. Das gilt auch für uns Menschen. Wenn wir ein Vitamin, was für die Synthese eines wichtigen Hormons nötig ist, nicht haben, dann wird das Hormon nicht gebildet. Da reicht es überhaupt nicht, dass ich die anderen 4 Botenstoffe habe, die dann benötigt sind, die anderen 4 Vitamine oder das Magnesium und Selen. Wenn dieses eine Vitamin fehlt, und dann nenne ich jetzt einfach mal B12 als eines der wichtigsten Vitamine, dann gibt es Fehlfunktionen. Schwäche, chronische Depression sind dann die Folge der fehlenden Hormonbildung im Körper. Und dieses Wissen wird heute oftmals nicht genügend beherzigt, einmal von der Schulmedizin, aber auch von manchen Ernährungsmoden. Es ist heute sehr schick und sozusagen sehr, ich sag mal, heiß diskutiert, vegane und vegetarische Ernährung. Und ich kann aus ärztlicher Erfahrung und mit einem großen Herzen für jedes Tier sagen, dass nicht jeder Mensch vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung verträgt. Auch da muss man danach gehen, dass der Mensch das essen sollte, was er verträgt. Das hält ihn gesund. Und was er verträgt, das muss individuell herausgefunden werden. Da gibt es nicht das Gute und das Böse, so wie es oft dargestellt wird, die bösen Kohlenhydrate oder das gute Fett. Nein, es hängt individuell davon ab und von der Situation, was hier dran ist. Und das würde hier natürlich zu weit führen, das in die Tiefe zu verfolgen. Aber ich will nur einfach den Fokus darauf richten, auch dazu. In meinem Medizinstudium habe ich ungefähr 4 Stunden Ernährungslehre gehabt. Ich habe das dann natürlich selber
nachgedacht. Da hat ja jeder Laie schon mehr gemacht.
Ja, das kann man laut sagen. Deswegen gibt es ja auch immer noch Ärzte, die sagen, bei Krebs, na essen Sie, was Sie wollen. Ja, und das kann man einfach so nicht sagen. Es gibt hunderte von Forschungen, die das Gegenteil belegen. Ja, also es gibt bei vielen Krankheiten, die kann man mit Ernährung heilen. Ja, da läuft aktuell vom Bayerischen Rundfunk eine interessante Fernsehshow, wo sich Ernährungsspezialisten dazu äußern, wie Menschen ihre chronischen Krankheiten verloren haben, nur durch Ernährungsumstellung. Ja, und da kann man Menschen Mut machen, da auf diese Reise zu machen, also sich auf die Reise zu machen, die Ursachen zu suchen. Ich will nur sagen, die Ursachen sind vielfältig. Das kann auch nicht so aussehen, dass ich sage, okay, ich lasse jetzt, was weiß ich, die Bohnen weg und alles ist gut. So funktioniert es in der Regel nicht. Es muss ein bisschen differenzierter sein. Aber dass der Arzt darüber fast nichts weiß und es dann auch dem Patienten noch versucht auszureden, wenn er in der Praxis darüber versucht zu sprechen, ist ein Missstand im System, der abgestellt werden muss. Ja? Wenn mit diesen einfachen Methoden so viele Krankheiten heilbar und besserbar sind, dann muss dieses Wissen im Medizinstudium landen. Und dann sollte jeder Arzt, der irgendwie eine Approbation erhält, sehr viel mehr darüber wissen und auch über die Diagnose von diesen Dingen, über die vielfältigen Erscheinungen, die es da gibt und wie er sich dieser Sache nähert. So, jetzt haben wir den Mangel. Den Überfluss brauche ich nicht viel zu sagen. Das weiß jeder, dass irgendwie Schweinerippchen im Übermaß und wie soll ich denn sagen, die Pommes dazu ungesund sind, ja, das brauche ich, glaube ich, hier in diesem Zusammenhang nicht erwähnen. Das ist völlig klar, Übergewicht in jeder Form kann chronische Krankheiten erzeugen. Deswegen ist es so, wie ich erwähne, wenn die Mahlzeit immer so ein kleines bisschen hungrig lässt, kann es sein, dass auf Dauer man damit besser, gesünder und länger lebt. Dann kann nämlich der Stoffwechsel alles verbrennen bis zur nächsten Mahlzeit. Und die Nahrungspausen sind dabei genauso wichtig. Okay? Aber das ist ich will jetzt nicht in den Ernährungsvortrag abschweifen. Ich wollte nur sagen, auch dazu gibt es ganz viel Wissen, was in der Schulmedizin nicht angekommen ist und den Menschen ausgeredet wird. Und da ist das Gefährliche.
Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass das Thema Säure-Basen-Haushalt eben auch so ein Punkt ist, weil Schlacken und sowas gibt es ja in der Schulmedizin eigentlich auch nicht. Ne? Ich denke, dass das auch oft eine Ursache für chronische Krankheiten sein kann. Oder man sagt, das ist mit einer der Auslöser, vielleicht nicht der alleinige. Ist das dann auch so eine, ja, wie du sagst, wonach du so guckst nach dieser Ursache mit? Oder ist das jetzt nicht ganz so im Fokus bei dir?
Also ich muss sagen, da hat sich mein Blickwinkel etwas verändert. Ich habe früher auch sehr darauf geguckt, weil es in der naturheilkundlichen Ausbildung auch von einigen Richtungen unterrichtet wurde mit Säure und Basen. Aus der chinesischen Medizin gucke ich nicht nach säurischen Basen, sondern da gucke ich nach den 5 Elementen. Da gucke ich nach den Qualitäten, was ist warm, was ist kalte erzeugend, was ist erwärmend, was ist adstringierend, wie wirkt es auf die verschiedenen Organe und so weiter. Und auch dort gibt es ein breites Wissen. Die Makrobiotik hat ein breites Wissen und das alles stimmt nicht unbedingt überein mit dem Säure-Basen-Wissen. Das Säure-Basen-Wissen ist heute eigentlich so ein bisschen hinfällig, weil man sieht, dass eigentlich die Zufuhr von Mineralien, pflanzlichen Mineralien, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist und dass man das vielleicht verwechselt hat mit dem Wort Basen. Weil der Körper braucht auch, und das ist auch ganz sicher, Säuren. Gerade auch Krebspatienten brauchen Säure, brauchen Milchsäure, rechtsrheine Milchsäure, brauchen sauren Magen, um ganz viele, ich sag mal, auch Keime, Parasiten und alles, was einen so anfliegen kann, gut zu verdauen. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich sagen kann, alles, was basisch ist, ist gut und das Saure ist böse. Nein, es kann sogar der Kaffee, ausgesprochen, der saure erzeugt, ausgesprochen hilfreich sein für Leute, wenn es in eine bestimmte Situation hineingegeben wird. Deswegen kann ich heute dem Wort Säure und Base nur noch sagen, sollte man differenzieren, würde ich so einfach nicht mehr unterschreiben.
Okay. Was gibt es denn noch für große Krankheitsursachen? Haben wir da jetzt so noch was vergessen, wo du sagst, wonach du sonst auch immer guckst oder forschst irgendwie?
Ja, also was mir immer wichtig ist, ist die Entgiftungsenzyme. Die sind genetisch angelegt, also das Wort Genetik, Konstitution und die Infektion. Also die beiden großen Punkte will ich vielleicht noch kurz anreißen. Die Genetik, die chronischen Entgiftungsenzyme, das muss man sich vorstellen wie die Müllabfuhr. Ja? Wenn wir einen normalen Haushaltsumsatz haben und unsere Müllabfuhr ist okay, dann funktioniert das alles immer ganz gut, auch sehr lange sehr gut. Okay? Wenn ich einen normalen Haushaltsumsatz habe und die Müllabfuhr kommt nur alle 4 Wochen, dann stinkt es im Haus und auf der Straße. Das heißt, wenn ich schwache Entgiftungsenzyme habe, ist auch ein normales Leben, eine normale Ernährung, ein normaler Alltag mit normalen Umweltgiften, in Anführungsstrichen, schon zu viel. Und was macht es dann? Es macht mich chronisch krank. Ich kriege davon nicht nur Depressionen, nicht nur chronische Schmerzen, sondern von sowas bekommt man auch gerne und schnell mal Krebs. Weil Krebs ist eine Erschöpfungskrankheit, wenn ein System sich nicht mehr wehren kann oder nicht mehr wehren will. Und wenn die Zelle es nicht mehr schafft, die, sagen wir mal, toxischen Stoffe, die durch jedes Essen entstehen, also jede ganz normale Waffel, die unschuldige Waffel, die ich esse, am besten mit Kirsch und Sahne, in meinem Fall, ja, wenn, also die ganz unschuldige Waffel, wenn ich gute Entgiftungssysteme habe, freut sich mein Magen, freut sich meine Leber und sagt, okay, das verzeih ich dir, okay? Wenn ich aber schlechte Entgiftungsenzyme habe, bildet sich aus dem, was ich in der Waffel, was von der Waffel in der Leber ankommt, erstmal sehr, sehr giftige Stoffwechselzwischenprodukte. Die bilden sich bei jedem. Und dann kommt die Leberphase 2 und dann sagt, okay, den Kram schaufeln wir dann weg. Das ist mit Glutathion, hängt damit dran, viele andere Stoffe auch. Und wenn ich eine gute Phase 2 habe, dann entsteht kein Problem zwischen Phase 1 und Phase 2. Wenn ich eine schlechte Phase 2 habe, Leber, das heißt Glutathion ist schlecht ausgebildet, dann entsteht eine Menge Gift nur durch normales Essen, auch durch gesundes Essen. Also hängt dann nicht davon ab, ob ich wieder meine beliebte Schweinehaxe gegessen habe, sondern auch von gesundem Essen bilden sich giftige Stoffwechselprodukte. Das ist einer der Gründe, wieso auch zum Beispiel ein Vegetarier oder ein Makrobiotiker auch mal ganz schnell einen Krebs kriegen kann, wenn diese Entgiftungsenzyme bei ihm nicht richtig funktionieren.
Und ist das denn nur Glutathion oder gibt es da auch noch was anderes?
Da gibt es auch noch 2, 3 andere, aber das ist jetzt blanke Biochemie. Damit will ich hier niemanden langweilen, sondern ich würde sagen, erstmal sollte man sich merken, da gibt es sowas und Glutathion sollte jeder gehört haben, weil das ist ein ganz fantastischer Stoff, der den allermeisten Menschen, die mit diesem Problem geboren sind oder es erworben haben, hilft. Also Entgiftungsstörung kann man durch Genetik, durch Ererbung haben. Das heißt, man schickt zum Beispiel Blut in ein Labor. Ich arbeite da gerne mit einem humangenetischen Labor in Frankfurt zusammen, die dort so ein Panel haben, was bezahlbar ist für Patienten. Wen das interessiert, der kann sich ja bei dir melden, Antje. Ich will ja jetzt keine Schleichwerbung machen. Und da ist es dann bezahlbar, dass man sich so die Entgiftungsenzyme einmal bestimmen lässt. Das braucht man nur einmal im Leben machen. Und dann hat man schon eine Aussage darüber, ob das Risiko für sich selber irgendwelche Krankheiten zu kriegen erhöht ist, wenn nämlich dort Entgiftungsenzyme schlechter angelegt sind als jetzt normal. Ja? Und da muss man sagen, bestimmt 20% der Bevölkerung haben dieses Problem. Es ist also nicht so, dass nur 3% das Problem haben. Ja? Wenn ich jetzt zu den 20% gehören würde, würde ich es gerne wissen wollen. Hätte man bei mir eine Krebsdiagnose festgestellt und man sagt mir, du musst da Chemotherapie machen, dann würde ich gerne wissen wollen, ob ich zu den 20% gehöre, die das gar nicht verarbeiten können, die diese Entgiftungsstörung haben, weil dann weiß ich nämlich, dass diese Chemotherapie mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit noch kränker macht oder sogar umbringt. Ja, da gibt es auch Studien, die das belegen, dass also Chemotherapien in 40-60% der Fälle Menschen kränker machen. Deadly Medicines heißt das Buch, das habe ich also nicht erfunden, ich beziehe mich auf Deadly Medicines, ist in England erschienen, Gefährliche Medizin auf Deutsch. Dieses alles, wenn man weiß, es gibt so etwas, dann kann man diese Enzyme bestimmen lassen. Das ist eine Laboruntersuchung. Und dann weiß ich, okay, ich habe dieses Risiko. Und was kann ich dann tun? A, ich kann vorsichtiger sein. Ich kann dann A, meine Zigaretten wegschmeißen. Ich kann dann meine Alkohol wegtun. Dann muss ich also nicht mehr sagen, ich heiße Winston Churchill, ich kann rauchen und Whisky trinken, bis ich 90 bin. Der Mann hat wahrscheinlich sehr gute Entgiftungsenzyme gehabt, auch vielleicht. Ja, sondern da muss man sich eben sagen, nein, wahrscheinlich bin ich nicht von dieser Gewinnersorte, dann lasse ich mal ein paar Giftstoffe weg. Ja, dann verzichte ich auf Spritzmittel, dann will ich mich biologisch ernähren. Dann will ich keine Pflanzen essen, die noch irgendwelche Giftstoffe dran haben durch Spritzen oder Düngen und so weiter, sondern dann möchte ich möglichst giftfrei essen, damit ich nicht noch Belastung bekomme für mein System. Das ist also sehr wichtig, das zu wissen. Und jetzt kommt wieder der Hammer zur Schulmedizin. Das Wissen über diese Entgiftungsenzyme wird im Studium nicht gelehrt. Die Untersuchung dafür war bis 2016 Gegenstand der gesetzlichen Krankenversicherung, konnte man also dort machen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Chemotherapieempfehlung hatte, hat man sagen können, ich möchte wissen, ob ich das vertragen kann, und hat das untersuchen lassen können. Das ist jetzt in die Privaterstattung geschrückt worden. Das heißt, das muss jetzt jeder selber bezahlen, ungefähr 700 Euro mindestens. Ja. Oha. Und wer verdient daran? Die Frage ist völlig klar, nicht der Patient. Ja, wer verdient daran, dass mehr Medikamente verkauft werden als notwendig? Wer verdient daran und wer hat das Leiden? Und deswegen denke ich, dass die Medizin eine dringende Reformation braucht. Sie braucht einen Paradigmenwechsel in Richtung Ursachenorientierung. Wenn Sie sich das einmal hochrechnen, das sind 400.000 Krebspatienten pro Jahr, die eine neue Diagnose bekommen. Ja, 400.000 Menschen. Von denen bekommen bestimmt 300.000 eine Chemotherapie empfohlen. Das ist mindestens so viel, ja. Dann gibt es noch die ganzen anderen Patienten, die aus den Vorjahren vielleicht nochmal eine Chemotherapie brauchen, weil sie ein Rezidiv, eine Neuerkrankung bekommen haben. Also gehen wir mal wieder von 400.000 aus, die eine Chemotherapie pro Jahr brauchen. Jetzt habe ich gesagt, ein Fünftel bis ein Drittel, ja, ich habe bei einem Fünftel vorsichtig formuliert, haben schlechte Entgiftungsenzyme. Nehmen wir mal das Fünftel, sichere Rechnung, ein Fünftel von 400.000. Das sind 80.000 Menschen. 80.000 Menschen pro Jahr würden ganz garantiert Nein zu einer Chemotherapie sagen, wenn sie wüssten, dass sie schlechte Entgiftungsenzyme haben und mit einer Chemotherapie deswegen möglicherweise mehr Schaden als Nutzen hätten. 80.000 mal keine 20.000 Euro, die eine Chemotherapie so im Durchschnitt vielleicht kostet. Da kommen schon Zahlen zusammen. Okay, ich wollte sagen, es gibt Interessengruppen.
Naja, gut, das ist jetzt nichts. Das ist nichts Neues. Ich glaube, dass die Leute, die bei meinem Kongress dabei sind, das sehr wohl
wissen. Ja, ich wollte nur sagen, aber das Wissen. Der Mensch, der das Problem hat, der eine chronische Krankheit hat und Medikamente nehmen muss, der Mensch, der eine Chemotherapie empfohlen ist, weil er Krebs hat, der sollte dringend wissen, dass es Entgiftungsenzyme gibt und dass man die bestimmen kann. Ja? Und dass das Wissen nützt und das Wissen schützt, wenn man diese Dinge weiß. Und wenn man die Ursachen von bestimmten Krankheiten liegen in schlechten Entgiftungssystemen. Und in diese schlechten Entgiftungssysteme darf ich kein Gift geben. Sonst wird es noch schlimmer. Das ist logisch.
Ist das eigentlich die letzten Jahre erst entstanden oder ist das eher so eine genetische Geschichte mit den Entgiftungsenzymen? Also gab es das schon immer oder hat das zugenommen?
Also die Entgiftungsenzyme sind a genetisch angelegt. Dass man häufiger darauf gucken muss, liegt daran, dass wir mehr Umweltbelastung haben. Das heißt, unser täglicher Umsatz im Haushalt ist höher. Wir brauchen eigentlich eine größere Mülltonne. Ja, wir haben aber nur die gleiche Mülltonne wie immer oder wie es ist. Und manche haben sowieso nur eine kleine Mülltonne und die anderen haben eine mittlere Mülltonne. Ja, und die anderen haben auch eine sehr gute Mülltonne. Die mit der sehr guten Mülltonne, die haben Probleme bei der Narkose. Ja, die kriegen ein Narkosemittel und es funktioniert nicht, weil es wird so schnell weggearbeitet. Ja, das ist auch ein Risiko, was man mit den, ich wollte nur sagen, das Wissen dieser Entgiftungsenzyme hat sich natürlich erst entwickelt, seitdem die Humangenetik, ich sage mal seit 20, 30 Jahren, sich deutlich weiterentwickelt hat. Ja, in den letzten 20, 30 Jahren hat sich dieses Wissen sehr stark weiterentwickelt und müsste eigentlich sofort an die Universitäten kommen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Ja, auch hier wird es aus der Kassenerstattung einfach ausgegrenzt mit Pseudobehauptungen, mit Falschbehauptungen. Anstatt dass man sagt, okay, jeder kriegt das Recht, das sofort nachprüfen zu lassen, wenn bei ihm eine solche Diagnose gestellt wird, um selber gegenzusteuern zu können und damit er auch die richtigen Medikamente bekommen kann, um dem gegenzusteuern. Deine Frage, ob man Entgiftungsstörungen auch bekommen kann, auch das ist richtig, das gibt es auch. Also es ist nachgewiesen, dass Umweltgifte, sowohl Pestizide als auch Schwermetalle, sich in der DNA, also in den Zellkernen und auch in den Mitochondrien anlagern können und dann die Ablesung von ganz normalen Entgiftungs, Enzymen, da werden die gebildet, also durch Ablesung vom Zellkern werden diese Stoffe gebildet, die werden blockiert. Das heißt, die Bildung wird blockiert durch Schwermetalle. Also auch das gibt es, sodass wir heute natürlich mehr sehen. Es gibt es so, seitdem ich dieses Antibiotikum genommen habe, vertrage ich das nicht mehr oder kann ich nicht mehr das und das. Das hört man ganz oft. Und es hängt nicht nur mit dem Darm zusammen, es hängt auch damit zusammen, dass in diesen Genetik etwas verändert wird, weil hier in den Membranen die Antibiotika etwas verändern. Okay. Das war jetzt der Punkt Entgiftungsenzyme. Und dann wollte ich noch auf den dritten Punkt, den letzten Punkt zu sprechen kommen. Das sind die chronischen Infektionen. Mhm. Gerade vor 2 Wochen war ich in der Ostsee am Urlaub, so ein paar Tage, traf ich eine Frau aus Regensburg. Die wurde vor vielen Jahren von einer Zecke gebissen, das hat man ignoriert. Dann bekam sie ein paar Jahre später rheumatische Erscheinungen. Dann hat man das auf die Zecke teilweise zurückgeführt, erstmal der Hausarzt natürlich nicht, weil keiner danach gefragt hat. Und diese Frau hat schwere und schwerste Störungen mittlerweile entwickelt, nicht nur in den Gelenken, nein, auch im Nervensystem, Depressivität und auch Gehirnstörungen, als auch, dann kriegte sie deswegen Infusionstherapien in der Uniklinik und Antibiotika, Infusionstherapien, also nicht rein naturheilkundlich, und dann auch schwere Hauterscheinungen. Man kennt also von der Borreliose mehrfache Krankheitsstadien. Also erste Erkrankung, dann die Gelenke, seelische Sachen und aber auch Hauterscheinungen und weiteres. Und sie hat in Regensburg mir erzählt, dass dort sehr, sehr viele Zecken unterwegs sind oder auch sehr viele Zecken diese Borrelien haben. Und dort eben auch ein Borrelienforscher ist an der Universität. Und der sagt, der schlägt die Hände über den Kopf zusammen, wie sehr die Hausärzte auch dort in der Gegend dieses Problem ignorieren, einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Die sagen einfach, ach, papperlapapp, Quatsch mit Soße ist es nicht. Dabei ist es so offensichtlich, man sieht wirklich viel davon, wenn man die Augen öffnet, wie diese Zusammenhänge sind. Und das gilt nicht nur für die Borrelien, das gilt auch für die chronische Yersiniose. Das ist eine Darmerkrankung. Also Yersinienerkrankungen im Darm machen auch sehr viele Gelenkentzündungen. Dann gibt es die chronischen Viren, die sehr starke Einfluss nehmen auf unser gesamtes Immunsystem. Das ist der chronische Epstein-Barr-Virus. Da hat man vielleicht schon was von gehört, der chronische Mononukleose. Und es gibt noch einige andere Infektionen, die jetzt Namen haben, die man nicht so gut kennt, sag ich mal so, wo ich nur einfach sagen kann, auch danach muss ein Naturheilarzt systematisch suchen, ob hier chronische Infektionen eine Grundlage bilden, und dann muss man überlegen, okay, wie behandle ich das? Ja, wie kann ich so eine chronische Infektion ausräuchern? Und da kommt dann wieder das eine zum anderen, weil oftmals haben die Ernährungsfaktoren etwas zu tun mit dem Milieu im Körper, in dem sich dann eine Infektion halten kann. Oder die psychischen Faktoren, mit denen ich zum Beispiel so resigniert bin, dass mein Immunsystem komplett zusammenbricht und dann natürlich eine Infektion sich ausbreiten kann. Oder ich Schwermetalle habe, die mein Immunsystem lahmlegen, sodass die chronischen Infektionen sich ausbreiten können. Oder ich so viel Fett gegessen habe, dass meine Leber fast erstickt im Fett und sich nicht mehr richtig um die Abarbeitung der Gifte kümmern kann, die von diesen Keimen abgesondert werden. Also da gibt es Zusammenhänge, dass man immer wieder sagen muss, das eine kann das andere verschlimmern. Aber man muss danach suchen. Auch die Parasiten im Darm haben eine richtige, wie soll ich denn sagen, Renaissance erlebt. Ja, die waren bis vor ein paar Jahren eigentlich völlig von der Bildfläche verschwunden, mehr oder weniger. Und dann hat man gesehen, nein, die spielen auch eine Rolle bei chronischen Erkrankungen und auch bei der Krebsentwicklung. Da können oftmals chronische Infektionen darunter liegen, die dazu führen, dass das Immunsystem eine völlige Fehlproduktion macht und Fehlentwicklung macht und ein Krebs sich entwickeln kann. Das heißt nicht, dass jeder Krebs an so etwas hängt. Das heißt auch nicht, dass jeder Krebs durch ein Trauma entsteht, sondern nur, dass man alle diese Faktoren bei jedem chronischen Kranken abklären muss, um dann zu sehen, okay, in welche Richtung lege ich denn los, um den Erfolg einer Behandlung möglichst wahrscheinlich zu machen.
Oh Gott, das klingt relativ vielseitig und auch teuer, ehrlich gesagt, weil das, wenn die Krankenkassen das natürlich alles nicht bezahlen, da sind ja natürlich auch eine Reihe von Untersuchungen notwendig. Nun gibt es ja ganz, ganz viele Menschen, die da wirklich so in Not sind auch, die Krankheitsbilder haben und wo die Ärzte auch so ein bisschen ratlos sind, weil sie eigentlich die wahre Ursache nicht wirklich kennen. Und dann wird eben manchmal so ein Stempel draufgegeben, wie Rheuma oder Fibromyalgie oder irgendwas oder Borreliose, aber oder das wird ja noch am wenigsten erkannt, glaube ich. Ne? Was sagst du den Leuten? Es können ja jetzt auch nicht alles, gucken ja ganz viele Leute aus Österreich, Schweiz und Süddeutschland zu, es können ja wahrscheinlich jetzt auch nicht alle zu dir in die Praxis kommen. Also rein theoretisch natürlich schon, aber gibt es da irgendwie so einen Verbund von Ärzten oder naturheilkundlichen Ärzten? Oder worauf sollen die Leute achten, wenn sie sich einen Heilpraktiker aussuchen? Weißt du? Und kann man das überhaupt bezahlen? Also, weißt du, das ist, wo fängt man an? Das ist ja doch eine ganz schöne Ecke, was du so erzählt hast, ne?
Also da hast du natürlich recht, und die Verzweiflung ob der Finanzen, die haben sehr viele Patienten, und deswegen finde ich es absolut unethisch, dass in der Kassenmedizin alle diese Ursachenfaktoren überhaupt nicht bezahlt werden. Und es sieht fast systematisch so aus, als würden die Ursachen nicht bezahlt werden. Und deswegen ist es notwendig, dass Patienten neben ihrem gesundheitlichen Thema sich auch politisch engagieren oder in gemeinnützige Verbände eintreten, die diese Forderungen haben. Da gibt es, wie gesagt, diesen Einverband Natürlich Gesund werden für alle e.V. Das ist die Webseite natürlichgesundwerdenfüralle.org. Ja. Und dann gibt es aber auch andere Naturheilverbände, die sich politisch engagieren, wie ANMI auf Europaebene, Heilpraktikerverband oder der Kneippverband in Deutschland, in dem viele andere regionale Naturheilverbände zusammengefasst sind. Es gibt auf der Ärzteseite auch einige Verbände, die da versuchen, etwas vorwärts zu bringen, aber da sind auch die Forderungen eben nicht so klar, weil ich sage sehr klar, wir müssen die ursachenorientierte Medizin nach vorne bringen, wir müssen die Ursachenforschung nach vorne bringen und wir müssen die Zeit bezahlen lassen der Ärzte. Das ist die Forderung. Und da müssten wir natürlich alle unsere Bundestagsabgeordneten anrufen. Das sind konzertierte Aktionen, die man planen muss. Sagen wir mal zu, setze ich mal dafür ein, dass die ärztliche Zeit bezahlt wird. Wenn der Arzt nur 20 Minuten im Quartal bezahlt bekommt, kann der keine Ursachenforschung machen. Wenn er es in der Universität nicht lernt, dann wird er es auch nicht machen. Also muss ich auch fordern, dass an der Universität gelehrt wird, die Ursachenforschung systematisch zu betreiben. Und ich denke, das kann man mit Fragebögen sehr gut machen. Ich habe einen sehr, sehr langen Fragebogen entwickelt, wo ich schon mal alleine aus dem Fragebogen sehen kann, da sind die Schwerpunkte. Da kann ich in der Richtung machen und der Richtung und der Richtung machen. Diesen Fragebogen müsste jeder Arzt sozusagen lernen anzuwenden. Das wäre zum Beispiel eine Forderung, wie ich sage, kann ich das System sehr schnell Richtung Ursachenentwicklung orientieren. Dafür müsste er aber auch wissen, was er mit diesen Fragen anfängt, weil wenn einer nicht weiß, was ein Trauma ist, dann kann er mit den Fragen nach der Traumaanamnese nichts anfangen in den Schwermetallen. Okay? Also das heißt, da muss mehr passieren als nur ein bisschen was. Und die Hilfefrage, welche Hilfe kann ich jetzt und sofort haben? Wenn ich einen Heilpraktiker und Arzt suche, soll ich danach gucken, dass der nicht nur eine Methode anwendet, sondern dass der verschiedene Methoden anwendet und diese auch gelernt hat. Ganz wichtig, dass er die auch gelernt hat. Es gibt Studien in der Schweiz, USATO etc., die zeigen, dass wenn Ärzte mehrere Methoden gelernt haben, zum Beispiel TCM plus Ernährung plus Homöopathie plus Neuraltherapie, dass deren Erfolge bei chronisch kranken Patienten, auch wenn die lange vorher krank waren, so viel besser sind wie die Schulmedizin. Dass es billiger ist insgesamt. Ja, wenn jetzt jemand nur eine Methode anwendet, wie zum Beispiel klassische Homöopathie, dann kann es sein, dass er die Schwermetalle übersieht, weil er dauernd an seine Methode denkt. Dann kann es sein, dass er die Psyche übersieht, weil er nur an seine Methode denkt. Das gilt natürlich auch für den nur TCM-Arzt. Der übersieht möglicherweise die Schwermetalle, weil er nur an seine Methode denkt. Das heißt, wenn einer mehrere Methoden anwendet, ist das eher Richtung Qualität. Und wenn ich dann mit ihm telefoniere oder spreche und frage, wie gehen Sie denn vor? Wenn der dann sagt, ich probiere erst die eine Methode, dann probiere ich die andere Methode, dann probiere ich die dritte Methode, dann weiß ich, dass das nicht der Mann ist, zu dem ich gehen möchte. Wenn er mir aber sagt, ja, ich suche erstmal nach der Ursache und dann wende ich die oder die Methode an, die zu Ihnen passt, dann würde mich das eher in diese Richtung bringen, weil mir das klar macht, dass der ein Konzept im Kopf hat. Ja, also das sind so ein paar Indikatoren. Ich stelle die Frage, welche Methoden wenden Sie denn an? Und wie unterscheiden Sie das denn? Wem geben Sie denn was? Heute gibt es einige Ärzte, die machen nur Stuhluntersuchungen. Da wird eine Stuhluntersuchung gemacht und gut. Ja, und? Was ist mit meinem Schwermetall? Was ist mit meiner Psyche? Ja, was ist mit meinen Infektionen? Ja, deswegen sage ich das. Bitte fragen Sie nach, welche Methoden wenden Sie an und wie entscheiden Sie sich denn dann, welche Methode Sie anwenden? Wenn dann das Wort Ursache fällt, dann sind wir einen Schritt weiter und dann weiß ich, dass der Kollege in die richtige oder die Kollegin in die richtige Richtung galoppiert. Okay. Also das war der einfache Hinweis, ja?
Ja. Ich glaube, das waren schon jetzt ganz, ganz wichtige Anhaltspunkte, dass wenn man jetzt selber betroffen ist von chronischen Krankheiten oder was ich wie Depressionen oder so oder einfach so Schmerzpatient ist, dass man einfach schon mal jetzt Anhaltspunkte hat, womit man auch mal losmarschieren kann und gucken kann, irgendwie auch einem Arzt oder Heilpraktiker darauf hinweisen kann, können Sie mal bitte meine Schwermetalle testen oder das und das oder ich gehe zu einem naturheilkundlichen Zahnarzt, um abzuklären, ob ich da Infektionen habe und so weiter. Ich glaube, das war für viele jetzt sehr hilfreich, hoffe ich zumindest, da einfach nochmal weiter für sich selber, wenn man selber das Wissen hat, das Internet wieder unstabil hier, gucken, wenn man das Wissen hat, worauf man gucken muss, wenn das ist ja auch für einen Laien schon mal gut, dann kann man zumindest die Ärzte oder Heilpraktiker darauf hinweisen, ne, wenn sie es von alleine nicht wissen. Und ich hoffe, dass das sehr hilfreich war. Sonja, hast du noch irgendwas, was du den Leuten jetzt mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also ich habe zu diesem Thema habe ich mal ein Buch geschrieben. Da geht es aber um die Differenzierung bei psychischen Krankheiten. Das lässt sich auf den Körper genauso anwenden. Das ist ein Buch, das heißt Seelische Beschwerden und körperliche Ursachen. Und dort gebe ich sehr viele Hinweise zum Nachlesen. Welche Untersuchungen kann ich machen, auf welche Stoffe kommt es an, um bestimmte Sachen eventuell finden zu können. Weil das hast du jetzt ganz wichtig gesagt und damit würde ich denken, sozusagen vielleicht wollte das für ein Schlusswort, Wissen schützt, Wissen nützt. Machen Sie sich selber schlau, lesen Sie nach und fragen Sie Ihren Behandler Löcher in den Bauch, dann merken Sie, ob er an Ihnen Interesse hat oder ob er einfach nur gekränkt reagiert, kein Interesse hat und es noch nicht weiß, dann wird er gerne nachlesen. Ja, wenn er einfach nur gekränkt reagiert, dann ist er wahrscheinlich vielleicht möglicherweise nicht der richtige Behandler für Ihr Problem.
Ja, Sonja, vielen Dank für deine Zeit. Wir werden noch weitere Interviews machen und seid auch gespannt. Im Kongress gibt es noch ein Interview zum Thema neurobiologischer Stressabbau. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und auch, wie du dich damit selber behandeln kannst. Und da schau dann einfach, wann das Interview läuft. Und alle anderen Links, wie immer, alles unten. Vielen Dank, Sonja. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch, Antje, dir. Und bis bald. Ja, wieder dann.
Danke. Tschüss.